Ja, ihr habt gesagt, ihr habt da so ein spannendes Wort gesehen. Schisma wird es eigentlich ausgesprochen. Wer hat schon mal davon gehört? Ja, da gibt es ein paar. Das kommt im Zusammenhang, eigentlich hauptsächlich im Zusammenhang mit der Trennung der oströmischen und weströmischen Kirche vor. Das ist das große Schisma der Christenheit. Und das kommt dann eben auch vor, wenn es darum geht, dass man die Trennung dieser zwei Kirchen, dass das überwunden werden soll. So, das ist im Prinzip der Hintergrund von diesem eher, den meisten, die sich ein bisschen mit Geschichte auskennen, bekannten Wort. Es kommt aber aus der Bibel. Es ist ein biblischer Begriff. Und da kommt er verschiedentlich vor. Jesu Predigten, die führten zu einem Schisma unter seinen Zuhörern. Die einen fanden gut, was er gesagt hat, und die anderen fanden es nicht so gut. Die, die es gut fanden, waren die Frommen. Die es gut fanden, waren die frommen Juden, also die wirklich Frommen, die Gottfürchtigen. Und die, die es nicht so gut fanden, waren oft die Pharisäer und Sadduzäer und die halt die das religiöse Establishment. Und das bewirkt Jesus immer. Er bewirkt immer ein Schisma zwischen denen, die an ihn glauben und denen, die nicht an ihn glauben. Und die Predigt über Jesus und das Evangelium von der Versöhnung durch ihn, das führt immer auch zu einem Schisma. Das muss man sich eben klar sein. Es führt zur Trennung, zur Scheidung. Nun, wie ist es innerhalb der Gemeinde? Innerhalb der Gemeinde, wenn es außerhalb der Gemeinde zum Schisma führt, darf es innerhalb der Gemeinde auch zum Schisma führen? Nein. In der Gemeinde innerhalb soll es keine Spaltung, keine Trennung geben. In 1. Korinther 1,10 heißt es: Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltung unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Also keine Spaltung, keine Trennung. Paulus ermahnt die Korinther, es nicht zuzulassen, dass sie gespalten und getrennt werden. Was sind denn zum Beispiel die Gründe bei den Korinthern, dass sie gespalten und getrennt sind? Einer der Gründe ist, dass es da Fanclubs gab. Der Fanclub von Paulus, von Petrus, von Apollos und die ganz Frommen, das waren die dann Fans von Jesus waren. Ich habe mich gefragt, als ich das so geschrieben habe, haben wir auch Fanclubs in unserer Gemeinde? Möglicherweise. Ich bin Fan von dem, ich bin Fan von dem, ich mag den lieber, ich mag den lieber, wenn der vorne steht. Wenn der Lobpreis leitet, wenn er predigt, wenn er leitet. Und so haben wir wahrscheinlich sogar in unserer Gemeinde gewisse Fanclubs. Die Frage ist, woher kommt es, dass wir so sind? Dass wir gerne Fanclubs bilden. Dass wir gern Spaltung zulassen, dass wir gern Trennung zulassen. Woher kommt das? Ist das ein geistlicher Prozess? Paulus sagt in Galater 5, 19 und 20, offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstzüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen. Unser Fleisch, dein und mein Fleisch, bringen diese Dinge hervor. Unser fleischliches Denken, unser fleischliches Wollen. Nun sind wir aber geistliche Wesen, du und ich, wenn wir wiedergeboren sind. Und so haben wir im Prinzip ein Streit in uns zwischen dem geistlichen Wesen, der wiedergeborenen Menschen und dem alten Menschen, der eigentlich mit Jesus gestorben sein sollte. Und die streiten miteinander. Und manchmal, wahrscheinlich öfters als uns lieb, ist gewinnt der fleischliche Mensch. Gottes Wort fordert uns auf in Römer 6,12, so herrsche und nun nicht die Sünde in ihrem Sterb, in eurem sterblichen Leib, dass er seine Begierden gehorche. Ja? Fleischlich gesinnt sein führt eben letztendlich zur Sünde. Und die Sünde soll nicht herrschen in unserem sterblichen Leib, in unserem Fleisch, über unser Fleisch, dass er seinen Begierden gehorche. Unser aller gefallene Natur und damit die natürliche Tendenz ist folgende, dass wir uns voneinander zurückziehen. Ich habe das in der Predigt über die Entstehung von Völkern und Kulturen gesagt. Sünde trennt. Und die fleischliche Natur hat die natürliche Tendenz, die gefallene Natur hat die natürliche Tendenz, uns voneinander zu trennen, auseinanderzutreiben. Wir ziehen uns zurück, zum Beispiel, wenn wir übersehen werden, wenn wir verletzt werden und verletzt sind, wenn wir enttäuscht sind, wenn wir uns nicht verstanden fühlen. Das sind nur Beispiele, da gibt es sicherlich viele andere Gründe, weshalb wir uns zurückziehen, aber das ist die Folge davon. Wir ziehen uns von dem anderen zurück. Lange Zeit hatte ich den Eindruck, dass wir in der Regelgemeinde ganz gut mit Corona zurechtkommen. Nun habe ich den Eindruck, dass das Social Distancing uns großen Schaden bereitet. Und ich meine damit nicht nur, dass wir jetzt die Abstände einhalten von diesen 1,5 Metern und wenn es sein muss, auch die Gesichtsmasken aufsetzen. Das meine ich nicht, damit habe ich eigentlich nicht so ein Problem. Ich meine damit, dass wir einander lange nicht gesehen haben und lange nicht sehen manche, einander lange nicht spüren. Und dass das sich gegenseitig korrigieren in der Gemeinschaft fehlt. Und das ist offensichtlich. Davon hat uns Corona entwöhnt. Wir sind in unseren eigenen Gedanken und Empfindungen allein geblieben, haben uns viel mehr um uns selber gedreht. Und das gesunde geistliche Korrektiv hat uns oft gefehlt. Und dann werden wir in dieser Situation, wenn wir im eigenen Saft schmoren, werden wir eben auch Opfer von Versuchung. Und der Versucher, der Teufel, tut das Seine, um uns, um da noch Feuer reinzugießen, um uns anzustacheln gegenseitig, uns zu separieren. Ganz praktisch habe ich mir überlegt, die Angst, dass da draußen ein tödlicher Keim ist und jeder ihn in sich tragen kann, macht alle verdächtig. Auch die Geschwister. Und das macht etwas mit uns. Wir trauen ihnen nicht mehr. Wir trauen ihnen nicht mehr zu, dass sie es auch so gut meinen wie wir selber. Weil wir meinen es ja gut. Aber die anderen, denen kann ich nicht trauen. Corona ist, ob menschengemacht oder zufällig entstanden und auch zufällig entwichen, ja, über die Hintergründe brauchen wir, rentiert sich nicht zu spekulieren für uns. Corona ist Teil der gefallenen Schöpfung. Corona ist also nicht allmächtig. Corona hat also einen Herrn über sich, der über Corona steht. Der Teufel gebraucht Corona, um uns in Angst und Schrecken auseinander zu treiben. Wir stehen in der Gefahr, wie Petrus unseren Blick auf das Meer, Petrus aufs Meer, wir auf Corona zu richten und unseren Blick oder unsere Ausrichtung auf Jesus zu verlieren und eben nicht mehr auf Jesus zu schauen, der uns seine beständige Gegenwart verheißen hat. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Und da gibt's keine Klammer, außer wenn mal Corona kommt. Da kann ich nichts machen. Nein, ich bin bei euch alle Tage. Wir vergessen, was Gott im Römer 8,12 sagt. Römer 8,12 heißt es, so sind wir nun Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Ja, wir sind dem nicht schuld. Dass unser Fleisch, unser alter Mensch hat eigentlich keine Autorität über uns. Wir schulden ihm keinen Gehorsam. Wir können auch anders. Wir müssen nicht mehr dem gehorchen, was unser natürlicher, gefallener Mensch tun würde. Wir können als geistliche Menschen die Dinge geistlich beurteilen. Wir können unsere Mitchristen und ihr Handeln statt menschlich und fleischlich, was wir sowieso tun, beurteilen. Wir können sie stattdessen geistlich beurteilen. Und wenn wir sie geistlich beurteilen, werden wir nicht von ihnen getrennt, sondern mit ihnen verbunden. Welche sind die Prüfpunkte für geistliches Denken und für geistliches Beurteilen? Gibt es da irgendwo eine Möglichkeit, sein Denken ein bisschen mehr zu schärfen und mehr auszurichten, dass es geistlich denkt? In Philipper 4, 8 heißt es, übrigens, Brüder, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Wenn es irgendein Lob gibt, wir sind so schlecht im Loben. Also ich höre viel mehr Kritik als Lob. Vielleicht bin ich auch jemand, der viel mehr Kritik übt als er lobt. Obwohl ich mich immer wieder bemühe, Leute zu loben und Anerkennung auszudrücken. In Jakobus 3,17 heißt es, die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Hier kommt wieder das unparteiisch. Na, die Weisheit von oben, die trennt eben nicht. Die Weisheit von oben versucht zu verbinden. In Johannes 1, 1. Johannes 4, 17 bis 18 heißt es, die Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Furcht, vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Wenn wir wirklich in Jesu Liebe eingebettet sind, dann werden wir niemals an seiner Güte uns gegenüber zweifeln und haben keinen Grund, uns zu fürchten. Wir haben keinen Grund, uns davor zu fürchten, dass uns verlassen, uns im Stich lassen und seinen Schutz und seine Versorgung entziehen würde. Denn er wird es nicht tun. Wir werden in der Tatsache Ruhe finden können, dass alle Dinge denen zum Besten mitwirken müssen, die Gott lieben. Warum habe ich das jetzt gebracht? Weil ich denke, wir leben oft in der Furcht, dass unser Leben nicht wirklich, dass Gott nicht wirklich hinter uns steht und wir selber uns versichern müssen und wir uns nicht wirklich auf Gott verlassen können. Dass wir nicht wirklich auch den Schutz Gottes in diesen Zeiten haben, dass er mit uns ist. Wenn die Einheit, zu guter Letzt, möchte ich noch folgenden Vers vorlesen, der mir schon seit dem Sonntag im Sinn ist und den Helmut in seiner Predigt dann auch zitiert hat. Zuerst habe ich gedacht, ich muss den Sonntag bringen, aber dann habe ich gedacht, nee, das kommt vielleicht nicht gut. Da heißt es, ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Wenn die Einheit der Gemeinde mit anderen Christen in Gefahr ist, dann ist nicht der Heilige Geist am Werk. Dann ist immer der Widersacher am Werk, der Mörder, der Zerstörer, der Durcheinanderbringer. Der möchte, dass sich die Herde zerstreut und die Schafe damit eine leichte Beute für ihn sind. Und das ist das, was mich besorgt macht in dieser Zeit. Dass wir uns vom Teufel auseinandertreiben lassen und vereinzeln und leichte Beute sind. Und es noch nicht mal merken. Weil wir nicht mehr die anderen Schafe hören, komm zurück, komm her, sei mit uns. Sondern schon so sehr uns ans Einsam und Alleine sein gewöhnt haben. Und dem wollen wir widerstehen, oder? Lasst uns eine kurze Zeit des Gebets haben. Vielleicht können 2, 3 Leute einfach für uns beten. Und vielleicht kommt er nach vorne, dann kriegen es auch die mit, die mit dabei sind übers Internet.
Ja, Vater, du hast selber schon in deinem Wort gesagt, dass wenn die Menschen eins sind, dann haben sie so viel Dynamik, da können sie so viel bewegen. Und wenn dein Leib eins ist, dann können wir so viel bewegen, auch in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Und ja, wir möchten wirklich alle Mächte der Finsternis zurückweisen in dieser Gemeinde, dass nichts die Einheit beeinträchtigen kann in dieser Gemeinde. In deinem Namen, Jesus.
Jesus, schenk du uns deine Augen, deine Ohren, dein Herz für die Gemeinde, den Blick auf die einzelnen Gemeindemitglieder. Dass wenn wir hören, dass es jemandem in dieser Zeit nicht gut geht, dass jemand, wenn wir sehen, dass jemand sich distanziert, dass wir den Mut fassen und auf die Leute zugehen. Und sie ermutigen, wieder teilzuhaben an der Gemeinschaft. Ich bitte dich um Mut für uns alle, um Herzen, die sich ums Gegenüber kümmern wollen und nah da am Gegenüber sein wollen.
Ja, Jesus, möchte ich bitten, dass du wirklich unsere Herzen und unsere Sinne ganz auf dich ausrichtest, dass du der Mittelpunkt bist, dass du das Zentrale in unserem Leben bist und dass die Dinge links und rechts passieren und auch wenn sie noch schlimmer werden, dass wir auf dich gucken, dass wir unseren Mut und unseren Glauben in dich legen und dass wir das als Gemeinschaft leben und dass wir diese Sehnsucht haben, auch Gemeinschaft zu haben mit anderen. Und wo 2 oder 3 in deinem Namen versammelt sind, da bist du mitten unter uns. Und ich bitte dich, dass das existenziell wird in unseren Herzen. Und dass wir in so einer Gesellschaft von Egoisten und wo es immer mehr ums Ich und um dieses Selbst geht. Und ich bitte dich, dass wir wirklich als Gemeinde auch von dir da freigesetzt werden. Und wenn da auch Buße zu tun ist, Jesus, dann öffne du uns, zeig du uns, das sprich du in unser Leben rein. Du bist ein lebendiger Gott und ja, dir sei die Ehre und beschütze und bewahre du uns und hilf uns, dass unser Herz das einfach auch glaubt.
Danke, Jesus, dass du der Herr bist und dass du Gott bist. Und in deinem mächtigen Namen gebieten wir jedem Python-Geist, dass er unsere Gemeinde verlässt. Ja, der uns einfangen will, der uns sagen will, nur die Halbwahrheiten, sondern du bist der Herr, du bist der König und du regierst. Ich preise deinen heiligen Namen. Ich bitte dich, dass du jedes Gemeindemitglied hier freisetzt, dass in die Gemeinde kommt, dass wir leben und dass wir Leben weitergeben können für dein Reich und dass es kommt. Dein Wille soll geschehen. Amen.